Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Dieser Podcast, der ist heute etwas ganz Besonderes, denn er fällt mir nicht so leicht und vor allen Dingen wird er etwas länger werden als gewohnt. Gewöhnlich mache ich ja diese kurzen, kleinen Podcasts, die man einfach mal so nebenbei anhören kann, um einen gewissen klitzekleinen Input zu bekommen. Aber dieses Thema, das muss man vielleicht ganz nötig von mehreren Seiten beleuchten. Ich habe mehrere Zuschriften bekommen und das geht eigentlich schon jahrelang, dass dieses Thema immer wieder an mich herangetragen wird. Strafe und Schläge in der Erziehung von Gott gefordert, von Gott gewollt oder doch nicht? Was wir und was ich aus diesen Zuschriften immer wieder lese, ist ja, dass wir das Beste für unsere Kinder wollen. Die meisten Eltern lieben ihre Kinder und wollen natürlich, dass diese Kinder es möglichst leicht im Leben haben, dass sie ein gutes Leben führen, dass sie gute Charakterzüge entwickeln, dass sie Dinge lernen, die wir als Eltern für wichtig erachten. Und dabei wird uns von verschiedenen Seiten immer wieder ja so ein Druck gemacht, so ein bisschen. Und in meiner Generation oder auch in Gemeinden, die sehr streng bibeltreu sind, kann das auch heute noch so sein, dass es darum geht, dass es nötig ist, das Kind zu züchtigen und das auch körperlich zu tun. Ich bin damals noch so groß geworden, dass mir gesagt worden ist, Schläge ist gut und wir schlagen dich, weil wir dich lieben. Und diese entsprechenden Bibelverse aus den Sprüchen, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn und so weiter, die wurden mir gesagt. Aber ich glaube, dass es nicht nur mir so ging, sondern jedem Kind, was diese Art Erziehung genossen hat, dass eine total widersprüchliche Botschaft bei uns ankam. Dieses Wort Liebe bekommt man in den seltensten Fällen mit Schlägen, mit Schmerzen überein. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und es war für mich sehr spannend zu entdecken, dass das in christlicher Theologie so ist, aber im Judentum nicht. Es gibt keinen großen Rabbiner, kein großer Rabbiner hat jemals seine Kinder geschlagen. Kinder zu schlagen, ist im Judentum verpönt. Und natürlich ist die Frage, warum denn um Himmels Willen, wenn das doch in der Tora steht? Es steht ja nicht im Neuen Testament, sondern das sind ja Verse des Alten Testamentes. Und hier muss ich das erste Mal so einen kleinen theologischen Schwenker machen. Denn die Theologie, die dem Judentum zugrunde liegt, ist eine, die das Ganze betrachtet. Die ganze Tora wird als ein großes Ganzes gesehen, was man übereinbekommen muss, was man was ein stimmiges Ganzes ergibt mit mehreren Facetten. Im Christentum ist es so, dass wir das Christentum nicht die Tora oder die Bibel generell als ein großes Ganzes betrachten, was Gültigkeit hat. Wenn das Christentum das tun würde, dann müsste es sich selbst grundsätzlich in Frage stellen. Denn das Christentum lebt ja davon, dass man etlichen Versen der Bibel die Gültigkeit abspricht. Das bedeutet, man zieht sich einzelne Verse raus, die Gültigkeit haben. Zum Beispiel gehe ich davon aus, dass alle Christen der Meinung sind, du darfst nicht töten, aber sobald es zum Beispiel darum geht, du sollst den Sabbat halten, tut das nur noch ein Teil der Christenheit. Und wenn man dann weitergeht und sagt, dies sind meine Feste, dann tut das noch ein kleinerer Teil der Christenheit, Gottes Feste zu feiern. Und so kann man viele Verse der Bibel nehmen, die für gültig oder für ungültig erklärt werden, nach dem Belieben der jeweiligen Denomination oder Menschen oder Überzeugung oder Glaubensrichtung oder was auch immer. Im Judentum sehen wir das Ganze als Gottes Wort und wir versuchen dieses Wort, oder nicht wir, sondern die Rabbiner der vorigen Zeit schon, haben versucht, dieses Wort so auszulegen, dass es im großen und Ganzen gültig ist. Es gibt also zum Beispiel Sprüche 13, Vers 24: Wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt, weist ihn schon früh zurecht. Es gibt aber ebenso in der Tora das Gebot, dass man niemanden schlagen soll. Das heißt, es ist uns verboten, jemanden zu schlagen. Und das schließt natürlich auch Kinder mit ein. Wie geht man also mit diesen Worten um? Und die Rabbiner sagen, es ist grundsätzlich natürlich verboten, jemanden zu schlagen, ein Kind zu schlagen. Aber da es uns als Eltern eben wichtig ist, dass unsere Kinder gute Wege gehen und wir ebenso Verantwortung dafür tragen, so gibt es möglicherweise Situationen, wo wir vielleicht zu diesem Mittel greifen müssten. Aber dieses ist mit einem riesengroßen Vielleicht versehen. Denn es gibt ebenso in den Sprüchen, Sprüche 22, Vers 6, einen Vers, der heißt, also hier in meiner deutschen Bibel ist er zum Beispiel falsch übersetzt, aber in der hebräischen Bibel heißt es, erziehe ein Kind nach seiner Art. Also da haben wir schon mal eine Einschränkung. Es geht also darum, ein Kind zu erziehen, nach seiner Art, nach seiner Veranlagung, nach so wie das Kind es verstehen kann. Ein Beispiel. Jeder von euch kennt sicherlich diese fünf Sprachen der Liebe, dass jeder auf etwas anderes anspricht. Und so ist doch auch unser Charakter total verschieden. Also ich war bestimmt kein Kind, was man hätte schlagen müssen. Bei mir hätten sicherlich auch andere Mittel ausgereicht. Das will die Bibel damit sagen. Wenn du ein sensibles Kind hast, dann brauchst du keine Schläge, dann brauchst du nicht mal harte Worte. Da genügen andere Dinge, um das Kind auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn du jetzt natürlich ein sehr, sehr willensstarkes Kind hast, was überhaupt nicht bereit ist zu hören und Dinge tut, die ihm vielleicht das Leben kosten könnten, es rennt ständig auf die Straße oder es, dann kann es vielleicht nötig sein, diesem Kind durch den Druck am Arm oder durch einen kleinen Klaps nötig zu machen, hör mir zu, das ist jetzt total wichtig. Umgekehrt sieht das Judentum bei Kindern, die dann zum Beispiel älter sind, dass Schläge etwas sein kann. In der Bibel gibt es diesen Vers, du sollst vor einen Blinden kein Hindernis legen. Und die Rabbiner legen diesen Vers eben auch in der Richtung aus, wenn du ein Kind schlägst, wenn es älter ist, dann reizt du es möglicherweise dazu, dass es zurückschlägt oder dass es in Wut und Rebellion gerät oder dass es eben in deiner Handlung überhaupt keine Liebe, sondern etwas ganz anderes sieht. Und das ist genauso, als wenn du vor einen Blinden ein Hindernis legst. Denn das Kind kann ja vieles noch gar nicht sehen und überblicken. Und du tust da ein Hindernis hin, was ihm den Blick für deine Liebe total versperrt. Ich denke, ein Kind zu schlagen ist vielleicht manchmal begründet damit, dass uns gesagt wird, du sollst es tun, damit ein Kind gerät. Aber vielleicht stecken auch ganz andere Sachen noch dahinter. Bei uns war es zum Beispiel auch immer so, dass dieses Gebot, du sollst die Eltern ehren, das wurde vehement eingefordert. Aber das Judentum betrachtet die Gebote, die werden Mitzwa oder Mitzvot, die Mehrzahl genannt. Und dieses Wort bedeutet, dass wir uns mit Gott verbinden. Und dieses Gebot ist eine Gelegenheit für das Kind, sich mit Gott zu verbinden. Dieses Gebot ist für das Kind und nicht für die Eltern. Die Eltern können und dürfen das nicht in dieser Form einfordern, wie es früher üblich gewesen ist. Gottes Gebot, die Eltern zu ehren, ist nicht für mich gegeben als Mutter, sondern es ist für mein Kind gegeben. Es ist für mein Kind die Möglichkeit, indem es mich ehrt, sich mit Gott näher zu verbinden, mit Gott mehr Gemeinschaft zu haben. Und meine Kinder sind nicht dazu da, mir etwas zu geben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade wir als Mütter. Wir haben ja das Gefühl, wir geben und geben und geben und geben. Und es nimmt kein Ende. Und genau das ist Elternschaft. Wir sind die, die geben. Und wenn ich darauf angewiesen bin, von meinem Kind Ehre, Anerkennung zu bekommen, dann ist das ganz, ganz armselig. Dann ist das für mich als Eltern, ja, es ist schon fast Missbrauch, wenn ich mein Kind dazu brauche, dass es mir diese Dinge gibt. Denn ein Kind ist nie dazu da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Nicht sexuell, da sind wir, denke ich, alle einer Meinung, aber auch nicht emotional. Ich gebe meinem Kind, nicht umgekehrt. Ich gebe ihm gute Dinge, ich gebe ihm Liebe, ich gebe ihm Nahrung, ich gebe ihm Kleidung, ich gebe ihm Wärme, ich gebe meinem Kind auch Selbstbewusstsein. Ich gebe meinem Kind den Blick, so wie ich es sehe, so wird es sich selbst später sehen. Und wenn ich mein Kind schlage und erniedrige und ihm erzähle, dass es faul und dumm und nicht genügend ist, dann wird dieses Kind das schwer haben und wird viele, viele Menschen brauchen, die mir etwas anderes sagen, um das wieder gerade gerückt zu bekommen. Ich bin der Versorger meines Kindes in jeder Hinsicht. Und es gibt in der Bibel diese schöne Geschichte von Josef. Und Josef war wirklich ein schwer traumatisierter Teenager, würde man heute sagen. Er ist mit 17 fast von seinen Brüdern getötet worden. Leute, denen er mehr oder weniger vertraut hat, die haben ihn gefangen genommen, haben ihm etwas ganz Wichtiges weggenommen. Die haben ihn in eine Grube geschmissen, wo kein Wasser mehr war, aber dafür Schlangen und Skorpione. Die haben ihn verkauft und er kam in eine Metropole, wo, also man muss sich das vorstellen, er kam vom allerkleinsten Dorf aus dem hintersten Eck plötzlich in eine Metropole voller Götzenanbetung, voller Glanz, voller Gloria, voller Macht, voller Gold. Und er ist dort Sklave, er muss dort dienen. Und er steht unter riesengroßen Druck innerlich. Er hat Heimweh, er hat Angst, er ist erniedrigt, er hat Wut. Und dann gibt es diese Frau des Potiphar, die ihn begehrt, die ihm erzählt, wie schön er ist. Und die ihm aus diesem Druck einen Ausweg bietet auf der untersten Ebene. Eben dieser körperlichen Lust, sich hinzugeben, sich sagen und zeigen zu lassen, wie toll sie ihn findet. Und er widersteht dieser Situation. Ein junger Mann alleine, niemand hätte es vielleicht rausbekommen, was er getan hätte. Er widersteht dieser Situation. Und warum? Und die jüdische Überlieferung sagt uns, dass er dieser Situation widersteht, weil er das Bild seines Vaters vor sich sieht. Und er weiß, sein Vater, der sieht in ihm einen Mann, der Gott liebt, der Gottes Gebote hält, der moralisch sich gut verhält. Und das ist das, was ihm die Kraft gibt, dort zu widerstehen. Und ich glaube, viele Kinder, die geschlagen worden sind, die erniedrigt worden sind, wenn die vor ihrem geistigen Auge ihren Vater oder ihre Eltern sehen würden, gibt dem Kind das Kraft, da zu widerstehen? Gibt es meinem Kind Kraft, wenn er an mich denkt? Gibt es meinem Kind Selbstvertrauen? Gibt es meinem Kind die innere Stärke, Situationen zu bewältigen? Das ist die Frage, die wir uns da immer wieder stellen müssen, wenn wir unsere Kinder erziehen. Für unsere Kinder ist es nicht so leicht zu sehen, wenn irgendetwas nicht so gut gelaufen ist. Wenn es körperlichen Missbrauch gab, sexuellen Missbrauch, ist es im Nachhinein ganz einfach festzustellen, das war nicht in Ordnung, das war nicht richtig. Aber wenn es diesen emotionalen Missbrauch gab, wenn es Eltern gab, die von dem Kind mehr verlangt haben, als gut und richtig ist in dieser Beziehung, die nicht bereit waren, ihr Kind zu nähren, in jeder Hinsicht dem Kind zu geben, dann ist es ganz schwer zu erkennen. Dann bleibt vielleicht so ein Gefühl von, irgendwas stimmte nicht. Es bleibt vielleicht dieses Gefühl, was ich am Anfang beschrieben habe, es wird mir von Liebe erzählt, aber irgendwie passt es nicht mit dem Schmerz überein, den ich fühle. Und ich habe mich gefragt, warum sind die Auffassungen so unterschiedlich? Im Christentum diese Auffassung, Schläge sind gut, Züchtigung ist gut, Strafe ist gut. Und im Judentum gibt es keinen großen Rabbiner, der je sein Kind geschlagen hätte. Obwohl sie diese Verse in der Tora stehen haben. Und im Christentum ist es ja so, dass das Christentum in einer Art und Weise entstanden ist, dass es eine Domäne der Männer war, der alleinstehenden Männer ohne Frauen und ohne Familie. Im Judentum wird kein Mann Rabbiner, wenn er nicht verheiratet ist, Familie hat und somit ein ganz anderer Aspekt in sein Leben kommt. Natürlich ist es für einen Priester, der keine Kinder hat, der alleine lebt, einfacher zu sagen, hier steht drin, du musst dein Kind schlagen. Ein Rabbiner, der selbst weiß, wie es ist, Vater zu sein, Kinder zu haben, der mit einer Frau zusammenlebt, die ganz andere mütterlich-weibliche Aspekte in die Erziehung bringt, ist es vielleicht nicht mehr so einfach. Und die letzte messianische Prophetie, die wir in der Tora haben, die steht im Maleachi und da steht drin, dass Gott den Propheten Elia senden wird, bevor der Messias kommt. Und es wird eine familiäre Wiederherstellung geben. Es wird auch eine Wiederherstellung der Theologie geben, denn Gott hat männliche und weibliche Aspekte. Wir sehen das im Hebräischen, der Ruach, der Geist, die Schechina, all das ist weiblich. Und die Rabbiner wissen auch, dass es in der messianischen Ära der Glaube eine mehr weibliche Dimension annimmt. Wir wissen das aus dem Neuen Testament, von den Worten Jeschuas, dass wir die Braut sind, dass es eine Hochzeit geben wird. All das sind zutiefst weibliche Aspekte, wo Männer vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich damit zu identifizieren als Braut, ja. Und ich denke, so ist die Theologie auch mehr in diese männlich düstere Richtung geprägt. Man hat nicht alle Verse der Bibel bedacht. Man hat nicht die Barmherzigkeit walten lassen, die ein weiblicher Aspekt der Theologie gewesen wäre. Und all das wird korrigiert. Es wird korrigiert, so sagt es, der Prophet Maleachi, dass der Prophet Elia kommen wird und die Herzen der Väter zu den Kindern kehren wird. Und dann die Herzen der Kinder zu den Vätern. Aber es wird erst im Herzen der Eltern der Unterschied gemacht. Erst heilen die Herzen der Eltern, dass sie sich voller wirklicher, selbstloser, gebender Liebe ihren Kindern hinwenden. Und dann kehren sich automatisch die Herzen der Kinder zu den Eltern. Denn das ist das Natürliche in einer Eltern-Kind-Beziehung, präge ich als Mutter oder auch der Vater die Beziehung. Die Kinder sind nicht schuld, wenn in dieser Beziehung etwas schief geht oder in den meisten Fällen nicht schuld. Wir haben heute viele, viele, viele erwachsene Kinder, die sich von ihren Eltern abkehren, die den Kontakt manchmal so gar nicht mehr ertragen können. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir in der Generation vor uns zutiefst traumatisierte Kriegskinder haben, die mit ihren Wunden gar nicht wussten, wohin und die zu viel von ihren Kindern gefordert haben an emotionaler oder sonstiger Versorgung, die ihre Kinder geprügelt haben, auch um sich abzureagieren, um ein Ventil zu haben für Frust und Wut und Angst und alles, was in ihnen so geschlummert hat. Und all das hinterlässt tatsächlich tiefe, tiefe Wunden in dieser Beziehung. Auch wenn wir es gut machen wollen, machen wir immer Fehler, das ist ganz klar. Und ich möchte hier niemanden auf die Anklagebank stellen. Ich habe vier Kinder und meine Tochter ist die älteste und sie hat tatsächlich auch noch einiges abbekommen von dem, was meine Freundin als schwarze Pädagogik bezeichnet, was wir ungeprüft so übernommen haben. Und ich weiß, dass ich viel, viel abends im Bett lag und Gott gebeten habe, mach meine Fehler gut, mach es gut an meinen Kindern, was ich getan, gesagt habe, was Wunden in diesen kleinen Seelen hinterlassen hat. Wir sind nicht perfekt. Aber ich ermutige jeden, der das hört, dass er darüber nachdenkt, bevor er die Hand auch nur gegen ein Kind erhebt. Im Judentum ist sogar das schon als böse bezeichnet, die Hand gegen jemanden zu erheben und auch gegen ein Kind. Kinder brauchen Korrektur, das ist ganz klar. Man spricht mehr über das Wie. Und das ist auch ein Aspekt dieses Wortes in den Sprüchen. wo es heißt, wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt, weist ihn zurecht. Und hier sehen die Rabbiner eigentlich zwei Routen, sagt man, oder zwei Erziehungsmethoden, nämlich die Liebe und die Züchtigung. Die Liebe versucht zuerst die aller mildesten und liebevollsten Dinge anzuwenden, die es gibt, dem Kind zu geben, dem Kind ganz viel. Ja, es gibt da so eine schöne Geschichte, wo ein Vater sagt, meine Verantwortung ist es, dir so viel Liebe unter dein Jäckchen zu stopfen, dass es dich wärmt für dein ganzes Leben. Und ich fand das immer so ein schönes Bild. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Und wenn irgendwie Korrektur notwendig ist, dann mit den allermildesten Mitteln. Gott sagt im 5. Buch Mose, dass es bei wirklich kriminellen Menschen nötig sein kann, dass eine Prügelstrafe verhängt wurde. Und da sieht man im Hebräischen, aber das sieht man im Deutschen auch nicht so gut, dass Gott also darauf dringt, dass auf gar keinen Fall darf es mehr an Schlägen sein. Und deswegen gab es eben immer weniger. Also 40 Schläge sind nach der Tora erlaubt und es wurde immer weniger geschlagen. Also höchstens 39 war das Höchste, weil Gott eben sagt, es darf auf gar keinen Fall. Also Gott möchte am liebsten gar nicht, dass es das gibt. Und Gott möchte am liebsten auch gar nicht, dass wir unsere Kinder schlagen. Und wenn es nötig ist, das Kind irgendwie zu strafen, zu korrigieren, dass wir das mit den allermildesten Mitteln tun, dass wir uns unsere Worte genau überlegen, unsere Taten genau überlegen und da nie in Zorn oder Wut rangehen, sondern versuchen, dem Kind deutlich zu machen, was das Handeln für Konsequenzen hat, zum Beispiel. Ja, und an den Rabbinern wird dann oft so dieses Konsequenzen, bedingte Erziehen diskutiert, dass man sagt, zum Beispiel, wenn ein Kind wiederholt eben nicht hört und seine Schmutzwäsche nicht in den Wäschekorb bringt, dass man dann irgendwann das zulässt, dass das Kind eben keine Sachen mehr hat. Und er sagt, was machst du jetzt? Dass man das Kind mit seiner Verantwortung auch konfrontiert, eben du hast Verantwortung, dass du saubere Sachen mit im Schrank hast, zum Beispiel. Es ist sicherlich noch viel dazu zu sagen. Ich habe jetzt Anfang damit gemacht und ich hoffe, ich konnte da ein bisschen zu Verständnis helfen, wie man dieses Thema auch sehen kann, wenn man mehr Verse einbezieht, wenn man vielleicht eine andere Herangehensweise wählt. Ich wünsche mir so sehr heile Familien und heile Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und dass wir generell liebevoll miteinander umgehen, gerade in dieser Welt, in der wir leben, ist so viel Kälte und so viel, ja, Vereinzelung der Menschen, dass wir dringend Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen Herzlichkeit, wir brauchen diese Liebe und die nimmt ihren Ursprung in unseren Familien. Und wir haben diese Situation in unserer Welt ja auch, weil in den Familien schon so viel an Missverständnissen und an Härte herrscht. Und wie viel besser wird es werden, wenn wir in 10, in 20, in 50, in 100, in 1000 Familien da einen Unterschied machen und zurückkehren zu Liebe und Barmherzigkeit. Ich wünsche dir das für deine Familie von ganzem Herzen. Schreib mir gerne, wenn du noch mehr Anregungen hast oder ein Thema gern bedacht und ja, von uns beplaudert haben möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, mir zu schreiben. Auch wenn du nicht damit einverstanden bist, natürlich prüfe alles, auch das, was ich hier erzähle. Sei gesegnet, bis bald.